SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Kommen wir zum nächsten Buch, das wir besprechen wollen. Es ist der aktuelle Roman von Norbert Strein, trägt den Titel Der zweite Jakob, ist im Hansa Verlag erschienen und steht nun auf Platz 6 der Bestenliste. Natürlich will niemand 60 werden, heißt es zu Beginn des Buchs, aber genau dieser Geburtstag steht an für den ersten Jakob, ein durchaus erfolgreicher Schauspieler, der schon in Amerika Filme gedreht und auch im deutschsprachigen Raum Erfolg hat. Gerrit Bartels, warum fürchtet sich der Erzähler so sehr vor diesem Datum?
Ja, das ist so die Frage, warum er diese Angst hat, weil er bislang ein doch recht erfolgreiches Leben geführt hat. Er ist Schauspieler, erfolgreicher Schauspieler. Er hat gerade eine Rolle abgelehnt, die dann John Malkovich übernommen hat. Er ist bekannt geworden mit Rollen als Frauenmörder. Er wohnt in einer riesigen Wohnung in Innsbruck, 250 Quadratmeter, zusammen mit seiner Tochter Luzi, die gerade volljährig geworden ist. Er war dreimal verheiratet. Okay, die Ehen sind alle drei in die Brüche gegangen. Und jetzt kommt eben dieser 60. Geburtstag. Mag vielleicht daran liegen, dass er in seinem Heimatort so groß gefeiert werden soll, was ihm überhaupt nicht recht ist. Und es geht in diesem Roman von Norbert Gestrein eben um diese Biografie, um eine Lebensbilanz wider Willen. Und man merkt schon am Anfang des Romans, also das ist oft so bei Norbert Gestrein, er legt viele Handlungsfäden aus, eine komplexe Ausgestaltung, die man schon in den ersten Kapiteln merkt. Und diesmal ist es offensichtlicher, dass er autobiografisches Material verwendet. Der Titel allein, der zweite Jakob, sagt es. Man erinnert sich vielleicht, dass vor 30, 35 Jahren Norbert Gestrein mit einer Erzählung debütiert hat. Einer, die Hauptfigur dieser Erzählung war auch ein Jakob, der in einem Tiroler Bergdorf gelebt hat, lebt und aus verschiedenen Perspektiven beschrieben wird. Also man merkt hier schon, also es schließt sich womöglich ein Werkkreis. Aber zurück nochmal zu diesem Roman. Es soll auch darum gehen, dass eine Biografie geschrieben wird über Jakob Turner. Das ist ihm auch nicht so richtig recht. Er mag den Biografen nicht. Er verweigert sich ihm. Der Biograf ist allerdings auch eine etwas komische Figur, weil dieser Biograf hat vorher eine Biografie über einen Herzchirurgen geschrieben und eine Biografie über einen Sternenkoch, jetzt über einen Künstler, einen Schauspieler. Das mutet schon ein bisschen seltsam an. Schlussendlich wird diese Biografie auch nicht geschrieben. Jakob Turner autorisiert sie nicht. Der andere Strang, der wichtig ist am Anfang, was womöglich auch damit zu tun hat, dass er eben sich so ein bisschen sperrt gegen eben seinen 60. Geburtstag und gegen diese Feier, dass er von seiner Tochter gefragt wird, was eigentlich so das schlimmste Ereignis in seinem Leben gewesen ist. Und er entsinnt sich eines Vorfalls vor 15, 16 Jahren bei einem Filmdreh an der mexikanisch-amerikanischen Grenze, wobei eine Frau ums Leben gekommen ist. Also er hat sich einer unterlassenen Hilfeleistung schuldig gemacht. Und diese Geschichte erzählt Norbert Gestrein jetzt auf einem zweiten Strang auf diesem Roman, immer im Wechsel mit den Ereignissen kurz vor dem 60. Geburtstag seines Helden und zusammen auch mit den Erinnerungen an seinen Onkel Jakob, der wiederum auch in einem Tiroler Bergdorf, in seinem Heimatdorf immer noch so lebt. Er ist aus der Art geschlagen, es ist ein Außenseiter. Die Leute im Dorf haben früher schon zu ihm gesagt, du könntest nach diesem Jakob kommen, du bist nach ihm geschlagen.
Das werden wir vielleicht gleich auch diskutieren. Wir hören aber zunächst einmal eine Lesestelle, die hier ganz gut verdeutlicht, wie dieser Erzähler Jakob denkt, wovor er Angst hat und wie er zurückblickt auf diese Erlebnisse in Texas im Grenzgebiet zu Mexiko, was wir vorhin auch angedeutet haben. Wir hören Sebastian Miro.
In dieser Nacht las ich das Manuskript des Biografen, das ich nicht hatte lesen wollen, und mir entging da noch vollkommen, was ich am Tag darauf mit Entsetzen feststellen sollte, nämlich, dass er darin Informationen verwendete, die er nur von einer Person haben konnte. Ich kam spät nach Hause und es lag immer noch da, wo ich es hingelegt hatte, nachdem Luzi damit durch gewesen war. Dem Impuls, es wegzuwerfen, hatte ich widerstanden. Und jetzt nahm ich es zuerst unkonzentriert und dann neugierig zur Hand und merkte schnell, dass ihre Einschätzung, es sei der Mühe nicht wert, keineswegs stimmte. Ich war auf alles Mögliche vorbereitet, aber nicht darauf, wie sehr Elmar Pflegel meine Geschichte mit der meines Onkels Jakob verschränkte und wie sehr er das wieder mit Luzi und ihren Schwierigkeiten ins Leben zu finden parallel führte, als wäre alles so klar wie die plumpe Psychologie, die er bemühte, und nicht in Wirklichkeit ein einziger, unauflösbarer Wirrwarr. Auf die Spur hatte ich ihn leider selbst gebracht, bei einem seiner Interviews. Ich hatte ihn gebeten, alles über meine Herkunft möglichst knapp zu halten. Die Geschichte meines Aufwachsens in einem Wintersportort in den Bergen am besten wegzulassen. Aber natürlich war es zu verführerisch für ihn gewesen, die alten Klischees zu bemühen. Und ich war also wieder der Enkel und Sohn einer Hotel- und Skiliftbesitzerfamilie oder gar Dynastie, wie er schrieb. Das hatte ich schon so oft über mich gelesen, dass ich es nicht sehen und nicht hören konnte, obwohl es mich längst nicht mehr mit Scham erfüllte, sondern mit Stolz, weil die damit verbundenen Vorurteile so schlicht waren, dass es sich nicht lohnte, dagegen anzugehen. Ich wusste, dass ich deswegen ewig unter einem Verdacht stand. Und zur ganzen Folklore, über die Jahre in Dutzenden von Home Stories ausgeschlachtet, gehörte auch, dass ich diesen verrückten Onkel hatte, meinen Onkel Jakob, der ganz und gar aus der Art geschlagen war, sich nicht für Geld und Besitz interessierte, stattdessen in den Tag hinein lebte und mit seinen inzwischen bald 80 Jahren als Hausgespenst in einem der Hotels meiner Familie in einem Kellerzimmer neben der Heizung wohnte. Dort privatisierte er vor sich hin und ging manchmal wochenlang allen aus dem Weg, bis er plötzlich aus der Versenkung auftauchte, trotz seines Alters in einem rauschenden Aufbrausen zwei Nächte lang durch die Bars und Spelunken des Dorfes zog und jedem, der ihm in die Quere kam, den Kopf mit wilden Fantastereien vollredete. Ich war damit groß geworden, in den zuerst 4, dann 5 und 6 Hotels meiner Eltern, dass sie mich nach diesem Onkel den zweiten Jakob genannt hatten, so oft sie mir sagen wollten, wohin es mit mir führen würde, wenn ich den Kopf nicht aus den Wolken, den Blick nicht aus dem Himmel bekäme. Er war also schon mein Vorläufer gewesen, ich sein Nachfolger, bevor der erste Zeitungsschreiber auf die glorreiche Idee verfallen war, die Verbindung herzustellen, einer dieser großen Welterklärer, für die das eine nur die Kehrseite des anderen war, hier die Kunst, dort das Irrenhaus, oder noch dämlicher, Genie und Wahn. Niemand brauchte eine Bezeichnung dafür, aber wenn man nach einer gesucht hätte, wären wir im besten Fall Freigeister gewesen, so verschmockt das klingen mochte, im weniger guten verschroben und im schlimmsten und wahrscheinlichsten Fall einfach nur krank.
Sebastian Miro las aus dem Roman Der zweite Jakob von Norbert Strein, der im Hansa Verlag erschienen ist und auf Platz 6 der SWR-Bestenliste im Juni steht. Sigrid Löffler, im Grunde sehnt sich diese Figur ja auch nach einer Art Auslöschung seiner Identität. Und bei dem Motiv denkt man sofort an Thomas Bernhard. Wandelt Norbert Strein denn auch sprachlich auf den Spuren des berühmten Schriftstellerkollegen?
Vielleicht nicht sprachlich, aber auf jeden Fall, was den Erzählgestus und den moralischen Gestus angeht. Da ist er Thomas Bernhard sehr nahe. Die Erzählerfigur, der Ich-Erzähler, ist ja so ein missvergnügter, ein malkontenter Nörgler, eine eher unangenehme Figur. Ja, er ist frauenfeindlich, er ist aber im weiteren Sinne auch menschenfeindlich. Er hasst und verachtet sehr viele Menschen, eigentlich die meisten seiner Mitmenschen in diesem Roman, glaube ich, hasst und verachtet er alle, mit Ausnahme seiner Tochter. Dieser Frauenhass ist übrigens ein durchgängiges Motiv in seinen Romanen, soweit ich sie kenne. Ich habe nicht alle gelesen, aber ich erinnere mich mit großem Missvergnügen an einen Schlüsselroman, zu dem er sich einmal verstiegen hat. Er hat einen Schlüsselroman gegen die Suhrkamp-Verlegerin geschrieben, daraufhin dann auch den Verlag gewechselt. Dieser Roman war besonders unangenehm, weil er in einer unfassbaren Gehässigkeit gegen diese Verlegerin losgegangen ist und sie bloßzustellen versucht hat. Das habe ich in unangenehmer Erinnerung und ich muss zugeben, dass ich da auch einen gewissen Vorbehalt gegenüber diesem Autor habe. Er ist sehr geschickt darin, dass er Motive und Plotteile sich zusammenklaubt von anderen Autoren. Da haben wir Thomas Bernhard, also die Auslöschung ganz sicher, aber da haben wir natürlich auch den Kampf eines berühmten Künstlers gegen seinen Biografen, den er als unwillkommen empfindet, als unfähig und sogar als unverschämt. Da gibt es einen glänzenden satirischen Roman von Kehlmann dazu, Daniel Kehlmann, Ich und Kaminski, den ich bei weitem diesem Roman hier vorziehen würde. Und dann gibt es natürlich noch das, was ein alternder Autor manchmal macht, wenn er Österreicher ist, nämlich so einen Rundgang durch das eigene Oeuvre. Und auch da gibt es ein viel besseres Vorbild, und das ist Peter Handke mit seinem großen Epos Die Moravische Nacht, wo er einfach nochmal einen großen Rundgang durch Europa macht zu allen Stationen seines Werkes. Wenn ich jetzt noch etwas Unfreundliches zu dem Buch sagen sollte, dann würde ich sagen, ich habe ihm alle diese in Retrospektive erzählten Passagen über die Dreharbeiten an der mexikanischen Grenze überhaupt nicht geglaubt. Ich kenne so etwas nur aus wirklich schlechten Kolportageromanen. Ich glaube nicht, dass er eine Ahnung hat, wie das bei Dreharbeiten in amerikanischen Filmen wirklich zugeht. Jedenfalls so, wie er das hier schildert, glaube ich ihm das nicht. Das nehme ich ihm nicht ab. Das sind lauter Klischees, der brüllende autoritäre Regisseur und diese hysterisch herumzickende Diva, die sich mit der anderen Diva andauernd zankt. Das sind lauter Dinge, die ich eigentlich in einem Roman vom Niveau eines Norbert Gstrein nicht lesen möchte.
Ich würde mich dem auch nochmal anschließen wollen, weil man hat ja schon über diese Gegend und auch mit den Frauenmorden im Hintergrund, hat man ja schon einiges Besseres gelesen. Also zum Beispiel von Roberto Bolaño, 2666, ist ein Roman, also wo es in einer großen Passage, einer zentralen Passage um diese Frauenmorde, um diese Gegend geht. Es gibt auch Krimis darüber, also auch sehr gute Krimis. Und ich frage mich wirklich, warum Gstrein eben gerade diesen Erzählstrang so auserzählt, muss man sagen, also so ausschmückt, eben auch mit diesem ganzen Beziehungsgeflecht, was es da gibt. Und das gibt dann eben auch so eine merkwürdige Schieflage zu dieser Person, zu dieser Biografie des Schauspielers, der dann so nach und nach eben sich erinnert, der an seine Jugend erinnert, der so nach und nach mit so anderen Sachen rausrückt, die ihm noch so passiert sind in seinem Leben mit seinen drei Frauen. Er ist dreimal verheiratet gewesen, was da alles passiert ist, was mit der Tochter passiert. Es gibt so eine Passage, da wird die Tochter dann auch noch, also die unternimmt einen Selbstmordversuch. Und ich finde, da kommt dann so nach und nach auch hier zum Ende hin, also so auf so ein Klischee auf das andere, eben ein 60-jähriger Mann, der so eine Art Lebensbilanz zieht, widerwillig diese Lebensbilanz zieht, aber wirklich mit den üblichen Sachen eben, da hat er sich um seine Tochter nicht gekümmert, kommt. Und es gibt dann noch ein Kapitel, ein ziemlich kurzes Kapitel, auch ein Klischee, eben der alte Mann und eine junge Frau. Das wird auch nochmal so auf 30 Seiten geschildert. Und das ist dann, ich finde, auch für jemand wie Norbert Gstrein, der teilweise wirklich sehr komplexe, komplizierte Romane geschrieben hat, ist ein bisschen wenig. Und man fragt sich, wo will eigentlich Norbert Gstrein damit hin, mit diesem Roman? Was will er damit sagen?
Das Problem ist jetzt bei Ihrer Betrachtung unter einem realistischen Gesichtspunkt, wie schreibe ich über Texas, macht der Roman ja gar keinen Sinn, sondern diese ganze Welt wird evoziert, so wie Wyoming im Vorgängerroman, weil sie ein starkes suggestives Realitätsversprechen hat, also sozusagen die Spät-Cowboys, die Rangers, die Grenze zu Mexiko, einer der harten Facts auf dieser Welt sozusagen. Das alles wird in ein Medium des entstehenden Films hineingetaucht und wird dadurch schon mal verzerrt. Dann wird natürlich diese Aufnahme selber nochmal literarisch wiederum verzerrt, sodass es eine mehrfache Brechung gibt der einzelnen Ebenen. Und nichts von allem, was da passiert ist, ist beglaubigt, weil es immer jemand ist, der es jemandem anderen flüstert. Also es sagt der Regisseur zum Produzenten oder die Schauspielerin in ihrem Streit mit dem Regisseur plaudert etwas aus, was er als Verrat an sich deutet und so weiter. Also jede Einzelheit wird irrealisiert. Und dazu braucht er einerseits den Film, der das selber schon tut, und gleichzeitig eine Szenerie, die maximal nah an der Realität ist. Und das sind von mir aus die Hubschrauber-Einsätze der Rangers an der Grenze. Wobei die witzigerweise, das zeigt auch, wie gekonnt das eigentlich ist, genau an dem Tag stattfinden, wo sie auch mit dem Hubschrauber eigentlich sowas filmen wollen, für ihren eigenen Film, kommt aber die Realität an der Grenze ihnen dazwischen und sie können das nicht machen und sitzen nachher mit den wirklichen Rangers zusammen, also die spielenden Rangers, und hier verwirren sich die Verhältnisse wieder und es geht nur um diese Verwirrung und es geht in keiner Weise um irgendetwas, was in El Paso sozusagen wirklich geschieht. In ganz, ganz langen Sätzen, die sehr, sehr weit ausholen, wird das sozusagen eingefangen und in Wellenbewegungen transportiert. Und ich finde, diese elastische, lang ausholenden Sprachperioden, die machen das Ganze überhaupt erstmal zu einem literarischen Kunstwerk. Vorher ist es nur das, was wir jetzt gerade über den Inhalt sagen.
Ja, lieber Hubert Winkels, das, was Sie jetzt hier beschrieben haben, ist natürlich seit jeher das Erzählprinzip oder das Strukturprinzip in den Romanen von Norbert Gstrein. Die unerreichbare Realität, die hinter all diesen Varianten Varianten und Deutungen und Umschreibungen unerreichbar ist. Also diese Strategie der Veruneindeutlichung, das kennen wir aus allen diesen Romanen. Mein Vorwurf wäre ja nur, dass Strein das inzwischen mit einer solchen Routine anwendet, dass es eigentlich zu einem Manierismus verkommen ist. Und das ärgert mich dran und das will ich eigentlich nicht in der 1/11. Variante noch einmal lesen müssen.
Aber Sie würden vielleicht auch zugestehen, dass die, die das mögen, die gewisse Ausgefeiltheit dieses Stils dann auch genießen, die es noch nie gemocht haben. Die werden natürlich bei der 10. Fassung gelangweilt sein. Das stimmt schon.
Ich glaube, da werden wir auch nicht zu einer Einigung kommen. Kunstvolle Satzschlangen, ein Spiel mit Klischees oder dann doch ein bisschen zu einfach, wenn man es realistisch lesen will. Der Roman Der zweite Jakob von Norbert Strein steht auf Platz 6 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank.